Jetzt sind wir so überfordert, dass wir gar nicht wissen, wer anfangen soll.
Also, ist das an? Was passiert hier?
Wir sind Profis. Wir haben uns über alles unterhalten. Themenauswahl, Länge der Folge, neue Software, über die wir das Ganze hier remote gerade aufnehmen, aber nicht darüber, wer anfängt. Müssen wir noch üben.
Ja, wir sind Anfänger, also was soll's.
Genau, wir haben 2020 damit angefangen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen GTM-Folge mit mir, dem Jonas.
Und mit mir, Tom. Hallo.
Und wir können es kaum glauben, denn auch wenn aus eurer Sicht schon eine Folge mit Finlay und danach eine ohne ihn, unser Comeback quasi, online gestellt wurde, wir nehmen gerade tatsächlich das erste Mal auf, nachdem das passiert ist. Oder anders ausgedrückt, wir wissen jetzt, wie es sich anfühlt, dass wieder unsere Stimmen auf Spotify und Co. zu hören sind. Und das ist echt ein krasses Gefühl nach all der Zeit.
Ja, wir leben in einer, wie nennt man das am besten, einer Post-Relaunch-Ära. Also das ist schon, also Berge wurden für weniger bewegt.
Es fühlt sich definitiv gut an, wieder zurück zu sein. Und es war tatsächlich ziemlich easy, mit Tim heute einen Aufnahmetermin zu finden, denn du bist Hundesitter, habe ich gehört. Und zwar, um aus deiner WhatsApp-Nachricht zu zitieren, Vollzeit.
Ja, längere Sache. Ich hatte ja erzählt gehabt, dass wir einen Welpen haben, also was ist das Welpe? Dass wir einen Hund haben und jetzt haben wir zusätzlich noch einen Welpen, die tatsächlich biologische Schwester und die braucht viel Aufmerksamkeit und ich bin die einzige Person, die an einigen Tagen halt dafür dann verfügbar bin. Und dann, um meine Mutter zu zitieren, das ist wie Flöhe hüten, die wuseln herum, brauchen beide ungefähr 120% meiner Aufmerksamkeit, was unpraktisch ist, wenn es zwei sind. Und ganz generell ist da sehr viel Chaos mit dabei. Es ist eine Aufgabe, von der ich nicht weiß, ob ich sie gewachsen bin.
Dann frage ich mal anders. Also ich sehe ja gerade im Webcam-Ausschnitt nur dich. Liegen die Hunde irgendwie gerade in deinem Zimmer auf dem Boden? Ist die Tür offen, damit du hörst, wenn sie irgendwie das Wohnzimmer zerlegen? Wie ist gerade die Lage bei dir im Haus?
Nee, tatsächlich bin ich essentiell, kam meine Mutter von der Arbeit.
Ah, okay.
Ungefähr eine Stunde vom Aufnahmetermin, den wir jetzt hier haben. Und dann habe ich geschaut gehabt, wenn sie, ja, wann hattest du denn gesagt, dass wir uns dann nochmal, dass wir dann die Aufnahme machen wollen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann können wir nochmal mit den Hunden gehen. Das war chaotisch. Der Welpe hat sehr, sehr vehement versucht, die Leine zu fressen. Beziehungsweise fand das halt super, weil, hey, Frauchen zieht an der einen Seite, da kann ich an der anderen Seite ziehen. Das fand meine Mutter nicht so lustig, aber
das ist der ganze Trick. Das ist der ganze Trick an Leinen.
Ja, die sind ja dafür da, dass man dagegen arbeitet.
Richtig, richtig, richtig.
Und dann hat
richtig.
Sie sich noch in der Leine von ihrer Schwester verbissen und allem drum und dran. Es ist, dieser Hund hat zu viel Energie und nachdem ich mich hier hingesetzt habe, wir noch kurz, ich sag mal eine Minute vor der Aufnahme, meine Mutter noch ein Bild geschickt von dem Hund, wie er jetzt endlich komplett fertig und kaputt in der Küche liegt oben. Dementsprechend, anscheinend habe ich doch irgendwas richtig gemacht.
Menschen an Leinen durch die Gegend zerren ist ja auch anstrengend. Da muss
ja,
man
die
sich
sind auch schwer.
Da muss man sich erstmal ausruhen. Das Ding ist, ich war tatsächlich jetzt am Ostermontag, wir nehmen das Ganze, by the way, gerade zwei Tage nach Ostern auf, am Ostermontag war ich ganz spontan mit Freunden spazieren und mit meinem Boyfriend und die haben halt auch einen Hund. So, und dann hieß es halt irgendwann so, hey, wollt ihr nicht auch mal die Leine nehmen? Ich so, ja, kein Ding, warum nicht? So, und dieser Hund hat die Eigenschaft, dass wenn man an der Leine zieht, dass das nur Gegenwehr auslöst. Das heißt, eigentlich ist die Leine eher so ein, damit man mitgerissen wird und merkt, dass der Hund woanders hingeht. Und wenn der Hund stehen bleibt und nicht weitergeht, meinten dann Herrchen und Frauchen zu mir nur so, ja, dann einfach schieben oder reden. Ich so, okay, dann einfach schieben oder reden. Es war ein toller Spaziergang.
Ja, die Sache ist, was viele Leute nicht wissen, ist, dass die Kunst des an der Leine gehen aus beiden Seiten geht.
Definitiv, definitiv.
Es gibt auch von wegen ganze Techniken, von wegen, wo gesagt wird, okay, wenn man das macht, dann ist das für den Hund in Anführungszeichen unangenehmer. Also jetzt nicht, dass es gefährlich ist oder sonst etwas, aber von wegen kurze Ruckimpulse an der Leine finden die unangenehmer. Deswegen ist das ein bisschen besser dafür. Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die sagen, so, nee, das ist gemein und so weiter und so fort. Deswegen, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Und da muss man auch ein bisschen gucken, was für den Hund richtig ist. Gerade haben wir für unsere Hunde die Regel, die eine macht das ganz gut, weil die jetzt auch schon 2 Jahre ist und die andere ist ein Welpe. Da kommt man nicht drum rum.
Das ist dann so. aber du hast natürlich vollkommen recht, weil wenn eine Hundeschule nur für Hunde wäre, dann müssten ja auch nur die Hunde hin und die Herrchen und Frauchen holen sie irgendwann später wieder ab. Natürlich muss man, wenn man einen Hund hat, dann natürlich auch was lernen. Und das war ja mit mir und den Hühnern im Garten auch nicht anders. Mit Hühnern muss man auch erst umgehen können. Und inzwischen grab ich die mir einfach, wenn sie mir zu nervig werden. Weil aktuell ist mal wieder praktisch am Ostersonntag, natürlich, wo es dann auch frische Ostereier aus eigener Produktion gab, war es so, dass ich erfahren habe, so, dass eine Henne mal wieder brütig ist. Und wenn du denkst, so, oh, das heißt, dass sie Eier legt, nein, das heißt das Gegenteil. Das heißt, dass sie alle anderen Hühner, die Eier legen, wegmobbt, deren Eier klaut und sich draufsetzt. Und dann rumkrächzt, wenn man sie dabei stört. Es sei denn, es gibt Futter, dann geht sie auch manchmal freiwillig runter. Und wenn sie es nicht tut, dann muss man sie halt irgendwie backen. So, und sagen, okay, ein andern Mal vielleicht, nicht mehr heute. Und hör auf, den anderen Mädels die Eier zu klauen.
Ja, ich hatte auch so ein schönes Video gesehen, das ist so einer, die stellt es immer so ganz witzig dar, wenn sie halt von ihren Hühnern dann die Eier abholt. Und da habe ich auch gesehen, also die picken ja auch sonst was, um die Eier dann zu verteidigen.
Das Ding ist, ich bin ja Vegetarier und ich habe lange überlegt, Veganer zu werden. Aber als ich gesehen habe, wie meine Hühner mit ihren frisch gelegten Eiern Fußball spielen, da war es bei mir vorbei. Da war ich so, okay, never mind. Weil das war halt wirklich so, die eine saß irgendwie auf 4, 5 Eiern drauf und war so, das passt nicht mal drunter. Hier nimm du, nein nimm du. Und dann kicken die Dinger durch die Gegend. Und du siehst das und denkst so, ach du Scheiß.
Ja, zum Glück haben sie noch genug andere, schätze ich.
Das ist richtig, aber wir halten ja zwei Hühnerrassen zusammen, die sich super gut ergänzen, nämlich Barnefelder und Viandotten sind beides Zwerghühner, streng genommen. Und Barnefelder sind so gezüchtet, die interessieren sich einen Scheiß für ihre Eier. Die legen das irgendwo hin, stehen auf und gehen. Tschö. So. Und die wären halt ausgestorben, wenn nicht andere Hühner halt gütig wären und deren Eier klauen würden. Sonst wären die halt legit ausgestorben mit dem Fortpflanzungsverhalten. Und Viandotten sind halt das Gegenteil, die werden regelmäßig brütig und dann wollen sie unbedingt Mutter werden und haben nichts anderes im Kopf. Von daher, die kann man sehr gut miteinander halten, auch wenn sie gegenseitig das Verhalten der anderen nicht verstehen können nach dem Motto. Aber ist ganz praktisch.
Ja, da gab es diesen schönen Catchphrase, der da mit drin war, das war irgendwie so, alles klar, was bekomme ich heute von euch, Hühnereier oder Hühnersuppe?
Wir halten Hühner nur fürs Eierlegen, wenn sie keine Eier legen, dann sind sie einfach Haustiere. Auch einen riesengroßen Auslauf haben.
Ja, aber die Hühner müssen ja nicht wissen, dass es ein Bluff ist.
Das ist richtig. Aber eine letzte Anekdote, bevor wir haben so viele Themen noch in dieser Folge und unendlich viel Zeit.
Wir könnten das wöchentlich machen, wenn wir so nochmal nachdenken. Ne?
Ja, wir könnten das wöchentlich machen. Bisher haben wir das durchgehalten. Genau 3 Wochen. Das ist die Kunst. Wir haben noch keinen Monat dabei. Nee, eine Story ganz lustig. Wenn Hühner das erste Mal ein Ei legen, quasi wenn sie in die Pubertät kommen, ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn man sie nicht im Stall hält, sondern quasi frei im Garten herumlaufen lässt. Denn dann müssen sie sich angewöhnen, wo sie legen. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr kritischer Punkt, weil so ein Stall, da bist du ja begrenzt, aber im Garten, und du weißt jetzt, meine Familie hat einen etwas größeren Garten, da ist die Frage schon interessant, so, ja, wo liegt das Huhn denn? Und da wir keinen Hahn dann mehr hatten, weil den hat leider ein Habicht erlegt, war es so, dass eine Henne quasi so Chefhuhn war. Also die nimmt dann quasi so Führungsaufgaben. Und die hat aus unserer Sicht, das dachten wir zumindest ganz lange, hat die keine Eier gelegt. Wir dachten so, okay, gut, vielleicht geht sie so sehr in ihrer Hahnrolle auf, dass sie sich einfach nicht dafür interessiert. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass sie immer so mittags um eine bestimmte Zeit rum nirgendwo zu sehen war im Garten. Und dann kam uns der Verdacht so, kann es sein, dass die seit Wochen irgendwo ein geheimes Netz hat und dutzende Eier, die schon längst dann nicht mehr genießbar sind, irgendwo hinlegt? Ja, und dann haben wir sie gefunden. Im Kompost. Und ich kann dir privat mal ein Foto schicken und du siehst wirklich auf diesem Foto dieses Huhn, wie es gerade aufsteht, in meine Kamera guckt. Und als ob es unter dem Huhn wirklich so ein Berg an Eiern, irgendwie so über ein Dutzend Stück. Und wie gesagt, das ist ein Barnefeld, da interessiert sich ein Scheißdreck dafür. Die hat nur ein Verlangen, dieses Ei zu legen. Und dann geht die weg, so. Die ist nicht wie eine Viandotte, die sich draufsetzt. Und die guckt in die Kamera nach dem Motto so, was? Das ist meine geheime Toilette. Was wollt ihr hier?
Also ich meine, eins muss man ihr sagen. Gutes Recycling dafür. Ich meine, die willst ja nur loswerden. Also.
Das ist richtig. Also war schon nicht schlecht, das im Kompost einzubuddeln. So. Aber trotzdem war das so.
Ja.
Von daher Augen auf bei der Haustierwahl.
Da will man nochmal sagen, dass Tiere nicht naturbewusst sind, ne?
Das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Nee, aber es war dann auch mit Ostereiern wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Osterzeit. Und sie war nur dezent stressig, weil ich vorher tatsächlich die Karwoche unterwegs war in Österreich und in Wien. Und ich glaube aber, bevor ich das erzähle, dass deine letzten Reise, ich weiß gar nicht, ob man Reise oder Reiseversuche sagen sollte, aber.
Also ich bin zum Flughafen gekommen. Also,
für aber nicht weiter.
Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge kurz angesprochen gehabt. Die war meines Wissens nach im Februar aufgenommen worden. Ich glaube, irgendwie um den Dreh. Jedenfalls, zu dem Zeitpunkt hatten ich oder ein guter Freund von mir einen Urlaub geplant nach Japan. Und der war gelegt. Haben wir uns super ausgedacht. Direkt auf den 1. März, dann kommt sein Gehalt und allem drum und dran. Und oh, was ist das? Auf einmal fliegen Raketen durch die Flugbahn. Die Sache ist, dass wir über Bereitschaft geflogen sind, dadurch, dass mein Freund, ich werde nicht zu tief da reingehen, aber dass der in einer für eine Fluggesellschaft arbeitet, deswegen konnten wir theoretisch Bereitschaft fliegen. Die Sache ist bloß, dass auf einmal ein großer Mangel an Flugzeugen da war und ein großer Mangel an freien Plätzen in irgendeiner Art und Weise. Und dann haben wir versucht, halt umzubuchen in verschiedensten Arten und Weisen. Und das Endergebnis war, dass wir nicht geflogen sind, aber dafür viel Geld am Hamburger Flughafen gelassen haben. Nachdem wir dort, wir sind um 7 Uhr morgens aufgestanden, wir sind um 11 Uhr abends nach Hause gekommen.
Boah.
Aber hey, ich meine, wie oft kannst du schon sagen, dass du mal einen Daytrip machst zum Flughafen und dann da bist? Wir sind auch dreimal durch die Security durch.
Und wieder zurück.
Ja, also die Sache ist halt von wegen, wenn man auf Bereitschaft fliegt, wird der Koffer halt dann ausgeladen und den muss man dann auch direkt wieder beim Band abholen. Die Sache ist bloß, dass man ja nicht vom Band wieder zurück in den Flughafen kommt.
Ah, scheiße.
Das heißt, wir mussten, beziehungsweise bestimmt hätte man das. Über was weiß ich
für Wege. Ich meine, man hätte ein extra Band dafür genau solche Fälle bauen können, aber so what?
Faktisch ist bloß, dass das so irrelevant gewesen wäre, weil da mussten wir so oder wieder rausgehen und unseren Koffer wieder einchecken für den Flug, den wir dann geplant hatten. Welche dann auch nicht passierte. Und dann müssten wir das nochmal machen. Dementsprechend alles in allem, es war eine lange, lange Zeit, die wir dort verbracht haben. Es gibt viele Gerüchte über den Flughafen und ich kann euch eins sagen, dass das Essen billig ist, das ist nur ein Gerücht. Das ist nicht billig.
Hast du irgendein Highlight für mich? Irgendeine Cola für 7 Euro oder ein Sandwich für 10 €? Hast du irgendwas für mich, was hängen geblieben ist?
Ja, wir hatten uns, mein Kumpel hatte sich dann da ein kleines belegtes Brot, von wegen so, wie man es jetzt vom Bäcker oder sowas holen würde, plus einen Kaffee und Orangensaft geholt und hat dafür 17 Euro ausgegeben.
Scheiße.
Ja.
Oh Mann, das tut weh.
Naja, jetzt ist es für Juni geplant. Dann kommt dann vielleicht noch mal ein bisschen Content. Dann kann ich auf GGM mal das ein oder andere Bild vielleicht posten. Ich habe vor, das als ein Gesamturlaubsding zusammenzuschneiden. Dann kommt das vielleicht auch noch mal irgendwie online. Das werde ich dann noch mal absprechen, wie genau wir das dann machen werden. So oder so, nach all den Sachen war es, glaube ich, die beste Idee, die man überhaupt haben könnte. Halt dadurch, dass mit der Stornierung und allem drum und dran super geklappt hat, heißt, wir haben essentiell nur das ausgegeben, was wir am Flughafen für Essen ausgegeben haben. Und dann haben wir im Grunde den gesamten Urlaub direkt auf Juni neu geplant, noch während wir am nächsten Tag dann bei mir zu Hause saßen. Und das war, glaube ich, eine der besten Sachen, die man fürs Mental Health hätte machen können.
Von daher, ich meine, wir nehmen ja gerade über ein super tolles neues Remote-Tool auf. Von daher, die Japan-Folge kommt. Irgendwann, also zumindest heute Morgen bin ich aufgewacht mit der Tagesschau-Einmeldung, dass jetzt da irgendwie Iran und USA da irgendwie ein Abkommen verhandeln.
Ja, und dann wurde das auch wieder nicht so.
Ob sich bis dahin die Reiseziele, hätte ich fast gesagt, die Reisepläne, aber auch durch der Welthandel beruhigt und damit die Tankstellenpreise. Mal gucken, werden wir sehen. Ich kann
so
nur
oder
sagen,
so, das zweite Mal fliegen wir.
Ich war so lange im Nachtzug auf der Hinfahrt, wie du am Flughafen warst. Ja. Nur ich habe geschlafen. Ja, es
nicht. Ich war sauer.
Das kann ich verstehen. Ich kann sagen, ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt und war das allererste Mal im Nachtzug. Es war ein Weihnachtsgeschenk von meinem Freund. Und ich habe sofort beim Auspacken, bin ich in Tränen ausgebrochen. Meine Familie stand daneben, war so, oh mein Gott, ist irgendwas Schlimmes passiert. Liebesdrama irgendwie an Heiligabend.
Der Schwangerschaftstest, der sehr viele Fragen aufgeworfen hat. Aber
der würde biologisch bei zwei Männern wirklich viele Fragen aufwerfen.
Also die Tränen waren aus Verwirrung. Also
es waren tatsächlich, jetzt Scherz beiseite, es waren wirklich Glücksgefühle, weil ich wirklich, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal als Kind ein, ich weiß gar nicht, ein Hörspiel, ein Buch, irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, es gibt Nachtzüge. So, und das fand ich so cool. Und ich habe immer mal wieder irgendwie Dokumentationen drüber geguckt und so. Und ich fand, es ist gar nicht so, dass ich jetzt so, wie der liebe Tobias, der ja schon mal zu Gast war und unser Podcast war, jetzt der größte Zugfan bin. Aber ich bin ein Riesenfan von bequemen Reisen, weil ich habe immer, wenn ich so einen Tag wirklich reise, und sei es irgendwie nur so einen halben Tag, so einen anderen, die andere Tageshälfte habe ich immer übrig, ich bin dann immer total erschöpft. So, also Reisen strengt mich immer wahnsinnig an. Und ich fand den Gedanken halt schon immer, Mensch, wie cool wäre das eigentlich, wenn ich einfach einschlafe und woanders aufwache, den fand ich unfassbar cool. Und den Gedanken, das über Ländergrenzen hinweg zu machen, den fand ich noch cooler. Und ich lebe ja zum Glück in Hamburg, in einer Stadt, wo ab Altona die meisten Nachtzüge Europas losfahren, dachte so, irgendwann machst du das bestimmt mal. Und aus dem irgendwann wurde dann halt irgendwann ein Weihnachtsgeschenk, weil mein Freund das aufgeschnappt hat. Es ging dann nach Österreich, nach Wien. Ich wollte auch schon mal nach Wien. Von da war es dann Win-Win. Und dann sind wir mit dem ÖBB Nightjet ab Altona losgefahren. Und es war wirklich toll. Es war wirklich genau so cool, wie ich mir vorgestellt habe. Die Züge waren unfassbar sauber. Sie waren unfassbar modern. Es war die neue Generation.
Wie muss man sich einen Innenraum bei so etwas vorstellen?
Es gibt drei Kategorien. Es gibt quasi wirklich teuer wie ein Hotelzimmer, so eine Einzelkabine mit einem oder zwei Betten, nicht nebeneinander wie ein Ehebett, sondern quasi Hochbett und mit eigener Dusche, eigenem WC. So, das ist quasi das Crème de la Crème. So.
Ja.
Preiskategorie irgendwo ab 120, 140 Euro aufwärts die Nacht. Oder die Fahrt, muss man ja sagen, ist ja kein Hotel. So, dann gibt es tatsächlich, und das macht tatsächlich Sinn, auch einen Sitzwagenbereich, wo man einfach nur sitzt. Die wenigsten machen dann die ganze Fahrt mit, aber natürlich kannst du sagen, ey, nur weil der Zug jetzt von Altona bis Wien Hauptbahnhof fährt, ich steige irgendwo, keine Ahnung was, in Kassel ein um 4 Uhr morgens und fahre bis München. So, also wenn du nachts unterwegs bist und nur irgendwie ein paar Stunden fahren musst, dann kann das ja durchaus Sinn ergeben. Aber das ist nicht der Großteil des Zuges, es ist halt nur ein kleiner Bereich. So die wenigsten schlafen da wirklich. Dann gibt es so einen Gruppenbereich, das ist quasi wie so ein kleines Abteil, quasi wie du es auch aus dem IC kennst, irgendwie, ne, wo du Schiebetür aufmachst und links und rechts ist eine Sitzbank. Kennst du auch aus jedem Film, irgendwie so Hogwarts Express-Style-mäßig. Nur, dass halt links und rechts jeweils ein Hochbett steht. Besonderheit ist, es gibt das quasi zweimal. Hat einmal, du buchst halt so eine Doppelhochbettkabine als Familie, wird sehr oft gemacht, wir hatten viele Familien dort. Oder aber du bist besonders preisbewusst und gerade in den alten Nightjets war es so, dass du quasi dann keine Wahl hattest, wer noch mit dir da schläft. So. Das war quasi damals der einzige günstigste Tarif. Da das den Leuten aber halt nicht so gefallen hat, mit keine Privatsphäre und so, gibt es jetzt in den neuen Nightjets, mit denen wir gefahren sind, noch eine Option, die sogenannten Mini-Cabins. Und das ist basically zwei Hochbetten und du kannst quasi, du hast so eine Schiebetür, mit denen du quasi das zuziehen kannst. Also kein Vorhang, sondern wirklich eine Schiebetür, die du abschließen kannst.
Mhm.
Und wenn du auf einer Ebene schläfst, also mein Freund und ich hatten jeder so eine Mini-Cabin, dann kannst du von beiden Seiten gleichzeitig so eine Tür öffnen und quasi zwei verbinden.
Oh.
Man ist nicht wirklich Kopf an Kopf nebeneinander. Es ist eher so, als ob wir uns quasi einen Nachttisch teilen würden, über den wir hinweg gucken können. Und quasi zwischen unseren Füßen ist dann quasi zwischen den beiden Betten aufgebaut so eine Art Turm, wo der nicht nur quasi auch zur Abriegelung der Kabinen gilt, sondern wo quasi das Gepäck reingetan wird. So, jeder kriegt so eine RFID-Chip-Karte, wie man es aus dem Schwimmbad kennt. Damit öffnest du deine Fächer, verschließt deine Kabine und. So, und in jeder Kabine ist ein Touchfeld, wo du Licht einsteuern kannst, Farbe ändern kannst. Du kannst sehen, ob die Toilette, aber auch der Waschraum, ja, es gibt einen Waschraum in jedem Waggon, ob der frei ist. Du kannst per Knopfdruck dir einen Zimmerservice bestellen. Also das, was ICE nur in der ersten Klasse gibt es bei der ÖBB in jeder Klasse. So, von daher, das ist schon ziemlich cool. So, und ja, morgens gibt's dann frühstücks ans Bett. Du musst auch nicht jetzt irgendwie irgendwo hingehen oder dich anmelden. Sitzt alles quasi an deinem Platz, wird kontrolliert oder in deinem Abteil mit Fahrschein und sollte die Grenzschutzpolizei reinkommen mit Reisepass. Und du kannst abends schon sagen, mit was du morgen geweckt werden möchtest, Kaffee oder welche Teesorte. Und dann wird Frühstück ans Bett gebracht.
Also so wie das klingt, also die werden dir fast, wenn du nachfragst, die Zähne putzen. Also
so dann wieder auch nicht. Ich kann nur sagen, diese neue Generation war unfassbar sauber. Also wenn du jetzt so eine Regionalzug-Toilette nimmst, wie dreckig die manchmal ist, so, aber das war wirklich alles blitzblank, auch während der Fahrt und auch danach. Also es war echt ziemlich krass. Der Zug war modern und die reinigen halt auch offensichtlich zwischendurch halt da, wo du halt liegst. Für mich war es angenehm. Ich habe die erste Nacht durchgeschlafen wie ein Stein. Mein Freund konnte gar nicht schlafen wegen dem Geruckel und fremde Umgebung. Keine Ahnung was. Die Rückfahrt lief für ihn besser. Da hat er auch durchgeschlafen. Ich bin eingeschlafen und zack, bist du in einem anderen Land. So, wir hatten ein bisschen Verspätung, aber es war okay. Wir haben gemütlich gefrühstückt. Es war alles wunderbar. Also von daher, ich kann nicht meckern. Klar, natürlich, beim nächsten Mal ein eigenes Abteil wäre nett. Und ich weiß auch, dass es noch bessere Nachtzüge gibt als die ÖBB. Es ist jetzt nur mein erster Eindruck. Und
wie ihr merkt, wir sind nicht gesponsert.
Ich kann nichts Schlechtes sagen. Das hat mir tatsächlich gefallen. Und von daher, ich habe Blut geleckt und bin jetzt erst recht im Nachtzugfieber.
Naja, vielleicht kann man das mal irgendwann kombinieren. Japan ist ja auch dafür bekannt, dass sie sehr, sehr gerne noch ihre Nachtzüge benutzen.
Definitiv.
Ein bisschen am Aussterben zugegebenerweise aufgrund des Bullet Trains und dann schlichtweg, warum sollte ich irgendwo schlafen, wenn ich stattdessen einfach dort schneller sein kann? Ansonsten gibt es immer noch sehr, sehr viele schöne Züge. Nächstes Mal, wenn du mal da bist, dann können wir da mal...
Ja, Japan hat generell so eine ganz spannende Zugkultur.
Absolut, ja.
Das hat mich immer sehr beeindruckt, von daher, ich würde mich sehr freuen, das mal live zu sehen. Ich habe tatsächlich eine Bucketliste, also wo ich schreibe, okay, das sind so die Dinge, die ich in meinem Leben mal getan haben möchte. Und mit Tom nach Japan steht tatsächlich ganz oben drinne, unter dem Nachtzugfahren, was schon abgehakt ist. Von daher, da habe ich einen Punkt weniger auf der Liste.
Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass wir den Fenster versprechen müssen, dass da sehr viel Content produziert wird, im Gegensatz zu dem bisschen, was ich da jetzt machen werde. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, dass wir da vielleicht ein bisschen
mehr
eskalieren.
Machen. Definitiv. Von daher, ich glaube, ich werde auch sehr, 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 sehr neidisch, werde ich, glaube ich, zugucken, weil Japan dann somit als nächstes auf der Liste steht. Genau. Nee, von daher, das kann ich dazu erzählen. Was ich vielleicht, das ist vielleicht eine ganz elegante Überleitung machen kann. Ich hatte nicht frei in dieser Woche. Jetzt fragt ihr euch, okay, gut, bei dem Selbstständigen frei, das ist vielleicht ein bisschen komische Frage. Aber der Nachtzug hatte, auch wenn das nicht geplant war, als dieses Geschenk vorbereitet wurde, den Vorteil, dass ich eigentlich arbeiten musste in der Woche. Und ich hatte halt keinen Urlaub, sondern nur quasi 2 Tage, wo ich keine Schicht hatte. Und ich bin montags von der Arbeit einmal kurz nach Hause und dann nach Altona zum Bahnhof und dann in den Nachtzug. Und am grünen Donnerstag kam ich halt um 8.38 Uhr auf die Minute pünktlich in Hamburger Hauptbahnhof an und bin zack weiter zum, und jetzt Trommelwirbel, Norddeutschen Rundfunk. Denn ich arbeite seit dem 1.3., wobei das stimmt gar nicht, 2.3., der 1.3. war nämlich kein Montag. Seit dem 2.3. arbeite ich für den NDR.
Das war dann auch ein sehr, sehr interessanter Kontrast für mich, auf der einen Seite dort zu sitzen, vor wegen, ja, okay, hat das alles nicht so funktioniert, wir hatten die Planung noch nicht begonnen, und dann kriege ich von Jonas einfach wegen so nach dem Motto, ja, also mein erster Tag lief super und allem drum und dran, wie ist es bei euch so? Und ich so, Weil für Kontext bin ich natürlich auch, ich sag mal, ich bin ziemlich sicher, dass ich noch am Flughafen war, als du wahrscheinlich zu Bett gegangen bist, deswegen hattest du keine Ahnung, was bei uns abging.
Mm.
Also das Ergebnis wusstest du jedenfalls nicht.
Nee.
Dadurch, dass wir auch erst am Montag beschlossen haben zu sagen, nee, das machen wir nicht. Aber das war bis zu schön mit dem, von wegen so, mein erster Arbeitstag war super, ich habe mich mega gefreut, es war allem drum dran. Oh, wie ist bei dir so?
Tja, da nehme ich die ganze Schuld auf mich. Es ist eine ziemlich wilde Story, wie ich zum NDR gekommen bin, denn ich habe mich tatsächlich schon mehrfach beworben auf Schülerpraktika, auf Ausbildungsplätze, und ich habe nie auch nur eine, ich sag mal, nicht maschinelle Antwort bekommen. Es war immer so ein Standardschreiben mit, sorry, anderer Bewerber, keine Einladung zum Gespräch, kein gar nichts. Und bei der Bewerbung haben sie mir ultraschnell persönlich zurückgeschrieben, nach dem Motto so, hey, also, hättest du Bock auf ein Vorstellungsgespräch? Und vor allem gleich mich duzen und mit Moin Jonas so, und in der Mail. Schön norddeutsch. Dann hatte ich ein 2 Stunden langes Bewerbungsgespräch. 2 Stunden. Tatsächlich, das kann ich gleich nochmal erzählen. Ich hatte tatsächlich schon länger nach einem Nebenjob gesucht. Das kam ja auch schon in den letzten Folgen rüber. Was vor allem den Grund hatte, dass AdWords so ein bisschen pausiert oder auf Sparflamme lief, weil nämlich Finn seine Ausbildung beendet hat in diesem Frühjahr. So, und von daher, ich habe da auch ein bisschen unterstützt und ich durfte tatsächlich für seinen Abschlussfilm, keine Randnotiz, durfte ich tatsächlich bei einem TV-Beitrag, den er dann produziert hat, die Off-Stimme sein. Von daher, ich habe ihn natürlich supportet, aber es hieß natürlich weniger AdWords. Da war die Frage, okay, was machen? Und es fiel mir noch nie so schwer, einen Job zu finden wie in der Zeit, bin ich ganz ehrlich. Also jetzt so die letzten Monate waren echt schwierig, weil ich natürlich am liebsten was in Teilzeit haben wollte, so neben der Selbstständigkeit. Ich möchte die aus finanziellen Gründen nicht aufgeben, weil ich da meinen Stundensatz selber verhandeln kann.
Selbstverständlich, ja.
Und natürlich möchte ich auch nicht nur, weil es jetzt in Anführungszeichen, weil Finns Kalender voller ist, nicht so in der Form laufen kann, wie es sonst läuft, in nur meinem Zweierteam, möchte ich da irgendwie, dass es da irgendwie jetzt so der Grund ist, nach dem Motto alles abzubrechen. Von daher, ich wollte definitiv einen Teilzeitjob, habe ich ja schon mal in der Folge auch mit Finlay drüber erzählt. Früher liefen mir die Jobs einfach nur so zu. Das ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber früher war es wirklich so, ich hatte keine Probleme, einen Job zu finden. Es ging immer ganz schnell. Ich habe nie wirklich verstanden, wenn jemand mit einem, ich sag mal, ordentlichen Lebenslauf, aber vor allem, das ist ja auch ganz wichtig, mit der ordentlichen Motivation nach einem Job gesucht hat und das ewig lange gebraucht hat. Jetzt war ich selber in der Situation, dass mir Dutzende Unternehmen bis heute nie geantwortet haben. Und ich hatte mir gar nicht allzu große Hoffnung gemacht beim NDR. Wie gesagt, wir waren schon mehrfach von denen in verschiedenen Kategorien, Schülerpraktika und Ausbildungsplatz und so weiter, abgelehnt wurde oder noch nicht mal eingeladen wurde, dann denkt man sich so, ja gut, versuchen kann man es ja. Und dann war ich da und 2 Stunden, ey. 2 Stunden. Aber danach war ich mir ziemlich sicher, den Job zu kriegen, denn ich dachte mir so, wenn die mit jedem 2 Stunden Bewerbungsgespräch machen, dann arbeiten die nicht viel in der Abteilung. War nämlich tatsächlich nicht die HR-Abteilung, sondern es war tatsächlich aus der Abteilung, wo ich mich beworben habe. Und jetzt kann ich sagen, arbeite ich beim NDR und bin sehr glücklich. Bin offiziell eine studentische Hilfskraft, also ein Werkstudent. Ich muss wirklich sagen, nach mehreren Wochen jetzt dort, die Kollegen sind ultra nett. Ich meine nicht nur die Abteilungskollegen, ich meine auch das Sicherheitspersonal, das mir am ersten Arbeitstag viel Glück gewünscht hat, das mir beim Bewerbungsgespräch den Weg gezeigt hat, viel Glück gewünscht hat und so weiter. Also die sind alle total mega lieb und cool und jeden Morgen erstmal winken und grüßen beim Sicherheitspersonal, sonst so ein schlechtes Karma. Und auch ansonsten, also von der IT bis zur Kantine, die sind alle mega lieb. Das fühlt sich richtig, richtig cool an.
Super, dass du da einen echt guten Platz gefunden hast. Vor allem, weil es uns das ermöglicht, mit sehr viel weniger, ich sag mal, Druck auf der Seite von AdWords. Also nicht, dass von AdWords her Druck auf GGM gekommen ist, aber ich sag mal, dass dadurch, dass das nicht mehr deine einziges Einkommensquelle ist, sag ich mal, dass du jetzt mit viel weniger Stress an diese ganze Sache mit Podcasts und sonst was rangehen kannst.
Das ist richtig. Das ist richtig. Ich war jetzt ja mehrere Jahre nur selbstständig und du hast einfach, weil das funktionieren muss, einen viel, viel höheren Druck. Und von daher ist schon vollkommen richtig, dass das jetzt alles so ein ganz bisschen entspannter ist.
Ja, das ist wichtig. Ich glaube, ohne jetzt da zu tief reinzugehen, Stress ist eine Sache, die sehr, sehr stark unterschätzt wird in vielen Bereichen.
Oh ja. Oh ja.
Und dementsprechend sehr, sehr wichtig, liebe Zuhörer, passt auf euren Stressfaktor auf.
Definitiv, definitiv.
Erlaubt euch mal, auch wenn es sich so wirkt, als könnte man sich das nicht erlauben und ähnliches, einfach mal wenigstens für eine Stunde oder sowas, einfach mal für die ganze Sache wegtreten, einfach mal erlauben, wirklich zu entspannen, nicht über irgendwas zu denken, was man noch tun muss oder was man tun will oder sonstiges. Ich habe selbst mit, ich sag mal, Meditation zu nennen, ist übertrieben gesagt, aber dass ich aktiv auf White Noise höre, ich habe jetzt gerade so einen Luftfilter bei mir im Raum stehen, und wenn ich dann im Bett liege, dann höre ich den immer ganz gerne beim Pusten zu und das hilft dann wirklich ganz gut, einfach mal so ein bisschen, immer wenn irgendeine Sorge oder irgendein anderer Gedanke sich in meinen Kopf reinkloppt und versucht, mich vom Schlafen abzuhalten, dass ich einfach mal so bin, von so, nein, Lüfter, nichts anderes.
Tatsächlich, da ich halt auch gemerkt habe, dass mein Stressfaktor so gestiegen ist, spätestens im Abitur natürlich, in der Oberstufe, da fing das zum ersten Mal an mit richtig, richtig Stress, aber dann Studium plus Selbstständigkeit war schon heftig. Dann ein Jahr, wo ich ja nur selbstständig war, war noch heftiger. Und mir hat nicht nur mein Glaube und Beten immer sehr geholfen, sondern vor allem auch, jetzt klingt wie meine Mutter und wie meine eigene Oma, auch mal rausgehen. Also ganz viele Menschen, wie du schon sagst, können dann quasi nicht ein paar Minuten mal zurücktreten. Sei es, weil sie schon zu sehr im Stress gefangen sind oder sei es, weil sie sich selbst zu wichtig nehmen. Und ich kann nur sagen, geht raus. Und wenn ihr nicht, wie ich, Hühner angucken könnt zur Beruhigung, denn die beruhigen wirklich, geht raus, latscht in den nächsten Park und guckt euch Enten an. Oder, keine Ahnung, guckt mal in den Himmel. Oder, und das ist auch eine Sache von, da wir beide, Tim, ja auch sehr viel vor dem Computer sitzen. Mhm. Ich verbinde halt meinen Computer in erster Linie mit Arbeit. Ich könnte mir natürlich hier drauf, auch kann ich darauf zocken oder eine Serie gucken, aber ich mache es mit dem Gerät, was ich irgendwie mit Stress verbinde. Von daher, ich lege manchmal ganz bewusst sämtliche Techniken weg und sage, so, und jetzt gucke ich nur in die Natur, weil ich will nicht sehen, was mich auch nur ansatzweise an Arbeit erinnert oder an Stress, weil ich sage so, okay, das wird mir zu viel. Von daher, wenn ihr die Gelegenheit habt, dann geht doch jetzt einfach mal raus, nehmt uns einfach am Ohr mit, während wir diese Folge ganz langsam in Richtung Ende bewegen. Und guckt einfach mal in die Bäume. Denn zumindest bei mir vorm Fenster kriegen die langsam auch wieder Blätter.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist mir auch dadurch aufgefallen, dass der Grund, warum der Luftfilter bei mir jetzt im Raum ist, dass meine Pollenallergien anfangen. Und das kräftig.
Oh, das ist okay, aber, das heißt, du musst nicht gucken, du atmest einfach nur ein und du merkst es.
Ja, also ich kann förmlich die Natur fühlen, wie sie großzügig aus meiner Nase wieder raustropft.
Okay. Keine weiteren Details.
Damit, liebe Zuhörer, werden wir uns mal dem Ende zu widmen. Genau. Wenn ihr Themen habt, die ihr gerne besprochen haben wollt, wenn ihr Fragen zu Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, weiter ausgeführt haben wollt,
dann schreibt uns auf Instagram an dgm-podcast oder bei Spotify könnt ihr quasi auch direkt unter dieser Episode kommentieren.
Ja, wir freuen uns, euch zu lesen. Wir freuen uns, dass ihr uns gehört habt und wir hoffen, dass ihr das wieder tun werdet.
Und wir hoffen, dass diese Aufnahme mit diesem Tool funktioniert hat, denn wir haben tatsächlich
überzogen.
Wir haben überzogen und vor allem haben wir ein neues Tool ausprobiert, wie schon mehrfach erwähnt, und wir haben eine Testaufnahme gemacht und wir wissen nicht, ob wir nach der Testaufnahme einfach nahtlos eine neue aufnehmen können. Also hier läuft zwar eine Uhr und hier blinkt ein Record-Button, aber ihr, wenn ihr das jetzt gerade hört, wisst schon, dass es geklappt hat und wir wissen es gleich, wenn ich auf Stopp klicke. Von daher mal gucken. wir erfahren, ob diese Aufnahme geklappt hat und ihr macht euch noch hoffentlich noch einen spannenden morgens, mittags oder abends, whatever, und bis denn.
Ciao, ciao.
Wir hören uns. Ciao.